Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch Folge 30, der Jubiläumsfolge, der besten Folge, der großartigsten Folge, der Folge, die die goldenen Jahre beschreibt, die 30er. Also jetzt die 30er im Sinne von alt werden, nicht die 1930.
Ja, die 30er, das war wirklich eine tolle Zeit. Nachdem in den 20ern dieser Weltkrieg stattfand, Rainer, da hat ja in den 30ern ist das mal wieder richtig aufgeblüht. Hier in Deutschland, auf der ganzen Welt. Das die 30er und 40er, das war die Top-Zeit, Rainer. Vielen Dank für deine Geschichtskunde.
Während ich es gesagt habe, ist es mir aufgefallen, dass es vielleicht eine dumme Formulierung ist.
Er meint damit natürlich die Lebensjahre.
Genau, die Lebensjahre, in den 30ern.
In den 30ern, das ist die wirklich gute Zeit. Der Körper gibt noch nicht so richtig nach.
Man ist im Job langsam erfolgreich und verdient das erste Mal Geld. Man macht sich über seine Zukunft Gedanken, Familie, Nicht-Familie, Haus, Wohnung oder Hausboot.
Man pisst noch nicht im Morsecode, das heißt, man ist in der Lage, noch einen ordentlichen Strahl zusammenzubringen. Man ist in der körperlichen Sicherheit, dass man sich nicht mehr schämt, wenn man sich nackt auszieht. Also wir beide schon, aber normale Leute, weißt du.
Die ersten Wehwehchen kündigen sich beim Arzt an.
Ey, ich war beim Arzt und habe meinen Kopf gedreht und der macht immer so ein Knackgeräusch dabei. Und da guckt er mich an und sagt, naja, Sie sind 34, ist Verschleiß. Ich sage, wie ist Verschleiß? Ich hatte eigentlich noch vor, so mindestens 40 Jahre zu machen, bevor ich den Arsch zusammenkneife. Und dann sagt er, ja, aber sie sind biologisch dafür nicht so richtig ausgelegt worden. Also früher ist man halt früher gestorben.
Jetzt kommen ja auch diese ganzen Check-up 35 und was weiß ich nicht, was für Untersuchungen.
Ich lasse alles machen, Reini. Ne? Wirklich, von der Analsonde bis zum Zähnchen nachschauen. Ich lasse alles machen. Ich bin privat versichert. Ich will das, ohne Scheiß. Ist wie im im Vergnügungspark, ne? Wenn du im Vergnügungspark bist, versuchst du ja auch, die Kohle, die du gerade ausgegeben hast, wieder rauszufahren und rauszufressen. Ja, fressen musst du ja extra.
Ja, im Moment,
wie beim All-You-Can-Eat-Buffet, weißt du, wenn du denkst, du musst die Summe wieder rausfressen.
Genau, muss so ich ja das lohnen,
so mache ich das bei meiner Krankenkasse. Ich werde so viel Vorsorge machen, dass sie keinen Cent an mir verdienen. Selbst meinen Uterus lasse ich untersuchen, auch wenn ich keinen habe. Mir ist alles egal. Ich will einfach, alles soll unterprüft werden. Mammographie. Einfach alles machen, was Vorsorge ist.
Also es gibt ja so verschiedene Arten von Arztgängern. Ne? Also es kann ja auch zum Hobby werden. Meine Mutti war zum Beispiel so.
Die also mochte das.
Ja, die ist irgendwie gerne zum Arzt gegangen. Also nein, jetzt nicht, dass sie gerne zum Arzt gegangen ist, weil sie krank war, aber irgendwie gehörte das so mit dazu. So, man ist so, so die älteren Damen haben dann auch beim Kaffeekränzchen zusammengesessen und sich über ihre Krankheiten unterhalten. Das war fast wie so ein Quartett.
Wollte ich gerade sagen, wie so ein Quartett. Meine Arthrose.
Ja, genau.
Aber das muss man sagen. Also das ist ja eine der Sachen, die am Altern, glaube ich, schwierig sind, die man als jüngerer Mensch kaum nachvollziehen kann. Dass du ab einem bestimmten Punkt die Chance besteht, dass du irgendwann in so einem Kosmos aus Krankheiten und Unzufriedenheit existierst, indem sich alles nur noch darum dreht, dass du irgendwelchen Leuten erzählst, wie schlecht es dir geht. Meine eine Oma war so, meine andere Oma war genau gegenteilig. Also die wollte überhaupt nicht über sowas reden.
Ich hatte ja nur
war auch nicht gegen deine Mama gemeint.
Ja, ich weiß, ja, alles gut. Ich hatte ja nur eine Oma, die anderen haben alle vorher schon ins Gras gebissen. Also ich hatte nie einen Opa, weil der auch schon tot war. Ne? Dazu muss man wissen, ich bin ja der jüngste von 5 Geschwistern. Mein ältester Bruder ist dieses Jahr 50 geworden.
Und er sieht jünger aus als du.
Nein, tut er nicht, der hat weniger Haare.
Auf dem Rücken meinst du, oder noch weniger Haare auf, warst du denn beim Friseur?
Ich war beim Friseur, ja. Und habe auch gesagt, machen Sie aus dem Rest was ansehnlich ist.
Und nun seht ihr Undercut, Reini.
Und die nette Dame da meinte, ach, so schlimm ist das gar nicht, da habe ich viel Schlimmere schon gesehen.
Boah, ich glaube, als Friseur musst du teilweise so die Zähne zusammenbeißen, wenn da so Typen kommen, die wirklich nur noch so, was man so einen sackigen Pflaumen nennen
den
würde.
Den Bruder-Tack-Haarkranz.
Genau, der Bruder-Tack-Haarkranz, aber vorne noch so drüber gekämmte 12 Sackhaare eines 14-Jährigen. Weißt du, so die so längliche, bräunliche Haare, die er dann aber noch zu so einer Frisur scheiteln will. Mein bester Freund, den du ja auch kennst, ist ein wahnsinnig toller Mensch, aber der hatte schon mit 18 Jahren eigentlich eine Glatze. Und dann hat er sich am Ende seines Haarzyklus, wenn man das so nennen möchte, mit 18 noch mit den restlichen 1000, 2000 Haaren, die er hatte, einen Igel gemacht.
Ah.
Boah, ein Igel, der so schon eine Art Richtung transparent wird, weil du die Kopfhaut darunter sehen kannst. Boah, das ist wirklich das Einzige, wo ich genetisch nicht gefickt worden bin. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja,
in allen Bereichen, ne, ich laufe schief und so, aber die Haare, das ist immer noch toppi. Ich glaube, dass das als Mann auch schwer zu verknusen ist. Entweder du musst das so Lex Luthor-mäßig machen und das Ding sofort wegsäbeln, aber du darfst nie in diesen Bereich kommen, wo die Haare schon so mitleidig werden, weißt du, wo die Leute schon so gucken, so, ah, er kann es nicht zulassen.
Ich glaub, das ist die beste Variante, irgendwann halt Reißleine ziehen, aber das Thema hatten wir ja schon mal, ne?
Das hatten wir schon mal. Oder verpflanzen, Reini, das geht ja auch, das machen ja jetzt auch viele, das hat ja Bastian Jotta gemacht, der dir das jetzt nicht gesagt.
Nee, sagt mir nichts.
Ist ein Wichser, musst du nicht kennen.
Weiß ich nicht. Also Schönheits-OP, ich glaube, ich bin viel zu wenig eitel, als in irgendeiner Form eine Schönheits-OP machen zu lassen. Also ich kann
mir auch so gar nicht vorstellen, wie du da liegst und sagst.
Bitte machen Sie aus dem Fass einen Sixpack, ne? Das so. Ich kann das ja verstehen, wenn irgendwie so plastische Chirurgie, wenn irgendwie Leute, weiß ich nicht, durch einen Unfall, Feuer, sonst was entstellt sind oder irgendwie, also ne, entstellt im Sinne von, sie kommen damit selber nicht mehr zurecht, ne? Also dass sie selber damit ein Problem haben. Wenn andere damit ein Problem haben, ist das scheißegal, aber sobald jemand selbst damit ein Problem hat, wie er aussieht oder ähnliches, dann finde ich sowas okay. Aber Leute, die sich irgendwie, weiß ich nicht, die Hupen aufpusten lassen oder Lippen aufspritzen und so. Und viele von diesen Schönheits-OPs sehen einfach schlimm aus.
Es gibt so ein paar Klassiker. Also natürlich ist jeder Mensch seines Glückes Schmied und jedem ist überlassen, dass er machen kann, was immer er möchte. Du kannst ja deine Wohnung ausstreichen, wie du willst. Und dein Haus ist im Endeffekt ja deine Wohnung. Also dein Körper ist deine Wohnung. Du kannst das machen, wie du möchtest. Dein Tempel, in unserem Fall ist es eher ein Tempel. Oder wer möchte, das Olympiastadion körperlich. Ja. Das ist keine Wohnung mehr. Aber ich bin auch kein Freund davon, so. Wenn meine Frau damit anfangen würde, jetzt zu sagen, ich möchte hier, ich möchte da, würde ich das kategorisch ablehnen. Wenn sie das unbedingt bräuchte, dann müsste ich es irgendwie akzeptieren, aber ich liebe ja den Menschen so, wie er ist. Ich möchte an ihr nichts verändern.
Ja. Das ist als Psychologe bestimmt auch interessant, diese Ruinen, die so durch die Öffentlichkeit, also durch die Presse laufen, so diese Dame, die aussehen will wie Barbie oder so. Oder,
ja, gut, das ist ja da spricht man ja von einer starken Körperidentifikationsstörung. Also es gibt ja auch diese Sophia Vegas, die jetzt da ein Kind gekriegt hat, die eigentlich nur aus Titte besteht. So eine laufende Titte mit Botox im Gesicht. Und
ich frage mich, wie kommt es dazu? Also warum? Wie rutscht
das? Ja, also der Reflex ist, glaube ich, bei jedem anders, aber grundsätzlich ist es natürlich ein starkes Ablehnen des eigenen Selbst optisch. Ne, eine völlige, das ist ja, das macht man ja bei Magersüchtigen in der Therapie zum Beispiel. Die müssen dann auf den Boden, also hat man früher gemacht, ich weiß nicht, ob man es heute noch macht, die müssen auf den Boden ihre Körperform in Form eines Seils legen oder eines Fadens, so wie sie sich vorstellen, dass ihr Körper von oben aussieht. Und dann müssen sie sich da reinlegen und müssen feststellen, dass sie da drin wahrscheinlich ein Haus bauen könnten, wie sie sich vorstellen, dass sie aussehen. Unsere Wahrnehmung, unsere Perzeption von dem, wie wir aussehen, ist ja immer unterschiedlich. Was wirklich gemein an der ganzen Sache ist, dass bewiesen ist, dass wir uns im Spiegel, dass unser Spiegelbild immer symmetrischer und besser ist als die wirkliche Wahrnehmung. Also wenn wir, oder zumindest unser Spiegelbild differiert stark von dem, wie du auf Fotos aussiehst. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, bist auf der Feier, guckst im Spiegel, und du denkst immer noch so, ja, ich bin schon so ein Antonio Banderas Motherfucking Typ. Und dann macht einer ein Foto von dir und du siehst aber bedauerlicherweise aus, als hätten sie sich irgendwie bei der Geburt zweimal zu fest am Kopf gedrückt. Das ist, irgendwo ist da so der Übergang, dass wir Menschen das nicht wahrnehmen. Ich sehe im Spiegel auch immer 1000-mal besser aus als auf Fotos. Leider ist der Spiegel, ist glaube ich, das Foto die realistischere Darstellung, weil der Spiegel zeigt dich ja spiegelverkehrt.
Ja, auf Fotos sich erkennen ist immer, also
ich erkenne dich überall rein. Ja. Im neuen Playboy, ich wusste schon, dass das nicht Sabia Balrus ist, dass du das eigentlich bist.
Ja, und das ist die erste Seite, die man mit 5 Dingern ausklappen muss. muss ja irgendwie muss alles draufpassen, ne?
So eine Zeitung, wo rein die in so einem Badeanzug drin ist, weißt du? Und dann klappt die sich so aus, so 28 Dinner 4 Seiten, die so zum Boden fallen. Und man muss sich auf eine Leiter stellen, damit die in real, Reini, in Basti und Reini Starschnitt, das wär's eigentlich. So in Originalgröße, wir beide. Müssen die Leute ungefähr 800 Seiten sammeln, nicht wie früher bei den Backstreet Boys oder so.
Gibt's das eigentlich noch? Also existiert, das hatten wir glaube ich nie, existiert die Bravo noch?
Ja klar.
Also, ja, aber haben die immer noch, also damals in unserer...
Nein, die guckt keine Sau mehr. Nein, nein.
In unserer Jugend war das ja so, wow, die Bravo ist da und so, ne? Oder die neue Bravo.
Ja, glaubst du ernsthaft, dass irgendein Mädchen, das heute mit 12 Jahren sein iPhone hat und auf Promiflash rumsurft, um die neuesten News über Sarah Lombardi zu erfahren, dass irgendein Mädchen an den Zeitschriftenstand geht und sagt, kennen Sie bitte die neue Bravo und haben Sie die Popcorn auch da? Ich glaube nicht, das ist einfach vorbei.
Ja, stimmt. Das ist, ich meine, Dr. Sommer hat man jetzt auch online.
Das ist ja nun wirklich nicht mehr möglich. Also ich glaube, dass was wirklich außer Kontrolle geraten ist, was ich letztens gelesen habe, ist, dass junge Menschen Sexualität mit Porno verwechseln.
Ja.
Das ist wirklich, also das habe ich jetzt aus der Therapie damals auch noch mitgekriegt, als ich studiert habe, dass man immer wieder Kinder hatte, die mit 16 Jahren auf die Idee kamen, dass sie beim ersten Mal doch einen Kampfshot ins Gesicht bräuchten. Und du denkst so, als ich 16 war, wusste ich niemals was. Na doch, ich wusste es vielleicht schon. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das mit richtiger Sexualität verwechselbar ist. So, dass Sex daraus besteht. Also das ist jetzt sehr ein bisschen aber es ist wirklich, glaube ich, so, dass ganz viele junge Leute heute durch Pornos, weil sie nun mal, sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Filter für Pornografie. Bist du 18 Jahre alt? Ja.
Ja,
und nun bitte Tranny-Porn also, mit 16 nackten Frauen. So. Also und denkst, okay, das kann jeder sich angucken.
Wer
jederzeit
glaubt, dass man im Internet irgendwas sperren oder filtern kann, der hat eh eine krasse Realitätsverzerrung. Also,
ja, bei uns, das klingt jetzt so opermäßig, aber bei uns gab es das nicht. Wir hatten ein Pornoheftchen. Kein Scheiß, der ging im Freundeskreis rum und wir hatten eine VHS-Kassette.
Man hat das
ich könnte die Bilder dieser VHS-Kassette, ich könnte daraus heute noch einen Comicstrip zeichnen, weil ich glaube, ich jedes Bild für immer in Erinnerung habe. Aber weil ich das so oft gesehen habe, aber heutzutage ist es so dauerverfügbar und natürlich ist die Sexualität, die in Pornografie gezeigt wird, jetzt mal fernab, ob man das mag oder nicht mag oder völlig egal, hat ja nichts mit, so hat man ja nicht mit seiner Frau Sex. So schläft doch keiner miteinander.
Ja,
das ist doch völlig und dann so rumstöhnen und am Ende seinen Pimmel ins Gesicht seiner Frau hauen. Wer macht denn sowas? Also ich würde mir extrem dämlich vorkommen, das zu tun. Meine Frau fällt das, glaube ich, auch extrem dämlich und würde mir einfach in den Sack hauen dabei.
Ja. Oh, warum liegt denn hier Stroh rum?
Ich finde es seltsam, aber Leute sollen machen, was immer sie wollen. Ich meine, waren ja eigentlich bei Schönheits-OPs, Reini.
Ja, richtig.
Was würde, wenn du irgendwas an dir machen könntest, Reini, was würdest du machen?
Ich würde tatsächlich gerne weniger wiegen, aber Fett absaugen macht keinen Sinn. Das ist dumm.
Ich stelle mir gerade vor, wie jemand mit so einer gelben Tonne in dein Wohnzimmer und sagt so, jetzt machen wir die mal voll, ne? Mit so einem Gartenschlauch.
Das macht halt keinen Sinn. Weiß ich nicht.
Was heißt, macht keinen Sinn? Das kann man schon machen. Also es gibt ein paar Prominente, die ich kenne, die sehr kräftig waren, die das nicht durch Personal Training geschafft haben. Ja, wobei natürlich, wenn du jetzt, also du kannst natürlich niemanden, du kannst jetzt nicht Rainer Kallmund leer saugen.
Nee, genau.
Und weil erstens sieht er dann aus wie ein Lehrer, wie ein leerer Staubsaugerbeutel, wenn du ihn, geht ja nicht, ne? Aber du kannst natürlich schon, also zum Beispiel habe ich eine Region an meinem Körper, ich weiß es nicht vorstellbar, weil ich ja so athletisch bin, aber meine Hüften, ich habe so Oma-Hüften, die hatte ich schon immer. Und die ging, ich habe ja mal, als ich meine Frau kennengelernt habe, 72 Kilo gewogen. Und diese Oma-Hüften gehen halt nicht weg.
Ja.
Also egal was auch immer ich mache, die gehen nicht weg. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, könnte mir vorstellen, das zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, da operieren zu lassen. Aber also ehrlich gesagt, ist mir auch zu doof.
Ich hätte so viele Baustellen, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Also,
Reini Mausi, du bist doch, also für mich bist du ganz oben. Du bist wirklich in der Sexualitätsskala mit diesem einen VHS-Video. Entweder du oder das VHS-Video. Ich könnte euch beide zeichnen.
Ja, das beides bereitet Schmerzen beim Schauen.
Wo wir bei Schmerzen beim Schauen sind, weißt du, was ich gestern gesehen habe, Reini?
Ja,
mal gucken, ob du den gesehen hast, weil du bist ja genauso, du bist ja 2 Jahre älter als ich. Das heißt, du hast ihn sehr wahrscheinlich, wurdest du damals von irgendwie einem Kindergeburtstag oder einem Teenagergeburtstag gezwungen, ihn zu gucken. Halt dich fest, Reinhard. Eiskalte Engel.
Oh ja.
Ohne Scheiße. Ich komme von der Arbeit nach Hause. Ne? Ich war 3 Tage unterwegs und ich komme nach Hause und meine Frau sagt, Eiskalter Engel ist heute 20 Jahre alt geworden. Wollen wir den nicht gucken?
Und ich denke so, plötzlich ist er schlagartig 20 Jahre älter, oder?
Der Typhuserreger wurde wahrscheinlich auch vor 80 Jahren erfunden. Müssen wir uns den jetzt injizieren? Was ist denn das? Was ist das für eine Argumentation? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was für eine Art von Jubiläum ist das denn?
Ich weiß gar nicht mehr.
Ein Film, der vor 20 Jahren scheiße war, den müssen wir jetzt gucken, weil der heute scheiße ist, oder was?
Wie ging's denn da?
Oh, Reini, ey, ohne also Scheiß. Soll ich es nochmal skizzieren?
Also was mir am ehesten hängen geblieben ist von dem Film, ist der Soundtrack auf jeden Fall.
Das ist bei allen so, alle immer so, aber der hat schon einen guten Soundtrack. Nee, ja,
ich sag nicht zwingend gut, ich sag nur, der ist hängen geblieben.
Nein, der hatte einen exzellenten Soundtrack. Oh ja, mir fällt fast kein Film ein, der so tollen Soundtrack hatte. Der hatte Colorblind von Counting Crows, der hatte Placebo mit ihrem besten Song überhaupt.
Fatboy Slim mit Praise You.
Wenn du den Soundtrack der Soundtrack ist richtige Butter und der Film läuft die ganze Zeit und denkst die ganze Zeit, können die das Bild ausmachen, ich will den Song eigentlich hören, das ist eigentlich ganz gut, da muss ich mir das Gelaber von diesen bumswütigen Leuten, die Mitte 30 sind und 16-Jährige spielen. Selma Blair spielt eine 16-Jährige, die war zum Drehzeit des Films 27 Jahre alt und das sieht man auch. Nur weil du dir ein Spänkchen ins Haar machst, bist du nicht 16. Also wenn wir beide uns jetzt Spänkchen ins Haar machen, sind wir auch nicht 8. Das ist einfach lächerlich. Der Film ist okay, man kann ihn gucken. Der Anfang ist wirklich ganz nice, so, ne? Das ist okay. Es geht, im Endeffekt ist es ja die Verfilmung eines Gesellschaftsromans aus dem 17. Jahrhundert, übertragen ins Jetzt, so ein bisschen, was man mit Leonardo DiCaprio und Romeo und Julia auch gemacht hat. Gab es ja damals, ja, wo sie dann auch noch in Versen gesprochen haben. Das haben sie uns zum Glück erspart.
Ohne Scheiß, Romeo und Julia damals, der war echt gut.
Boah, Reinhard, Alter, ich bin fast aus dem scheiß Kino rausgegangen. Ich fand das so schrecklich.
Ich fand den gut gemacht. Also ich fand die Idee gut, das halt in die aktuelle Zeit zu packen und trotzdem halt so geschwollen Shakespeare-mäßig die Dialoge zu lassen.
Ich muss zugeben, ich habe ihn mit 16 gesehen. Das heißt, das war eine Phase, wo ich sowieso nicht darauf klarkam, dass irgendwie andere Männer besser aussahen. Also eigentlich alle Männer anderen besser aussahen. Plus nochmal, dass ich einfach diese geschwollene, also ich konnte es nicht ertragen, dass da Leute mit Knarren stehen und sagen, nun ziehe ich mein Schwert gegen dich, du Unhold, und denk so, Alter, du hast eine Magnum in der Hand, jetzt halt die Schnauze, blas den weg, was soll das, das ist ja unerträglich. Ich konnte das überhaupt nicht ertragen, ich weiß aber, wie sehr die Leute auf den Film stehen, ich würde mir den auch nochmal anschauen mit dem Bewusstsein eines 34-Jährigen und wäre bereit, meine Rezeption zu ändern. Bei Eiskalte Engel muss ich sagen, dass selbst meine Frau am Ende sagte, aber er hat ja einen guten Soundtrack. Er ist wirklich anstrengend schlecht teilweise, weil es ist, also es gibt Sebastian, gespielt vom jungen, blutjungen Ryan Philippe, dem Überverführer, der, das muss man zugeben, zu dieser Zeit ein attraktiver Mann war oder wahrscheinlich bis heute ist. Was mir aber erst beim zweiten Anschauen gestern auffiel, Ryan Philippe ist so groß wie ein Badezimmermülleimer. Ryan Philippe hat keine Beine. Seine Füße beginnen in seinem Sack. Der läuft in diesem Film teilweise durch die Gegend. Das sieht aus wie bei Deadpool, wenn sie ihm die Beine abgehackt haben. Der ist gefühlt, also die drehen ihn auch immer so ein bisschen von unten, damit man nicht sieht, dass Ryan Philippe winzig klein ist. Das sieht irgendwie dann immer affig aus, weil er steht immer neben den Frauen und sieht sehr, sehr klein aus. Ich habe dann gegoogelt, der ist, glaube ich, 1,73. Das ist für mich, also 1,73, ich finde, ein richtiger Verführer fängt ab 1,80 an. Typen, die 1,73 sind, die können an meinem Wohnzimmertisch gerade mal einen Kaffee trinken. So, ne? Also das ist einfach 1,73.
Also zur Beurteilung von Männern ist das ja schon eine ziemlich unfaire Sache. Ne? Also hier über Größe, ich meine, du kannst ja nicht sagen, ja, dann wachs mal 10 Zentimeter. Das ist halt...
Doch, mach doch, du schönes Schwein. Du bist doch schon von der Genetik bevorzugt worden. Guck dir mal Ryan Philippes Gesicht. Kannst du dir vorstellen, Film beginnt damit, dass er bei seiner Therapeutin liegt und er erzählt, was für geile Beine sie hat und dass sie der Hammer ist und so und dass er übersexualisiert ist. Und dann ruft die Tochter der Therapeutin sie an, während er gerade aus dem Zimmer rausgeht. Sie hätte Sex mit einem gehabt und er hätte Fotos von ihr gemacht und sie ins Internet gestellt und er hätte erzählt, was für geile Beine sie hat. Und dann dreht er sich zum Fenster um und sie rastet aus, erinnert sich noch, und klopft dann gegen diese Fensterscheibe, ich krieg dich, Sebastian. Kannst du dir das vorstellen, mit uns beiden in der Rolle des Sebastian, wie wir da liegen so und sagen, ja, ich habe schon so viel gebumst, ne, ich wäre wirklich so ein geiler Hecht und dann so, dann ruft die Tochter und dann der Therapeutin an und wir stehen vor dem Fenster so, ja, die habe ich auch klar gemacht.
Nee, so weit wird es gar nicht kommen, weil in dem Moment, wo wir anfangen, irgendwas von hübschen Beinen zu sprechen oder so, würde die Hand unter den Tisch wandern und der Notknopf gedrückt werden.
Die haben auch schöne Beine. Ja, das ist, der Film läuft ja dann vor, es geht im Endeffekt darum, dass er mit seiner völlig, also trashig, bösartig gespielten Schwester darum wettet, dass er die einzige konsequente Jungfrau seiner Schule, die jetzt gerade dahin gezogen ist und deren Vater der Direktor ist. Man sieht die Eltern nie von keinem. Es gibt keine Eltern. Alle sind 30 Jahre alt, haben gar keine Eltern. Wohnen, also ist total skurril, weil keiner hat Eltern. Es wird immer davon, ich glaube, es soll irgendwie so eine, weil es sind so Upper East Side Kids, die fahren teure Autos, wohnen in teuren Häusern. Die Eltern existieren eigentlich nicht. Und sein Plan ist dann, mit der Alten einen wegzustecken. Und was völlig okay ist, aber wie er das dann macht und wie er das alles so einläutet und wie es dahin geht, dass das dann passiert, das ist alles, wenn man eigentlich aus der heutigen Sicht, wenn man diesen Film 20 Jahre später sieht, ist der so im Rahmen der MeToo-Debatte jetzt nicht wirklich so cool, weil eigentlich ist es schon fast in Richtung Vergewaltigung, was er da macht.
Ich wollte gerade fragen, was für ein Menschenbild vermittelt der Film? Also das, wenn man das heute mal mit Abstand sieht, ist das hart, was man damals so gedreht hat, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du diesen Film 2018 drehst und nicht den Ober-Shitstorm kassierst. Selbst wenn du sagst, ja, das basiert ja auf einer, ne, also ähnlich wie Jan Böhmermann mal den, wie heißt es nochmal, Emilia Galotti, nee, was hat er nochmal gemacht? Mein Gott, wie heißt denn das Buch, wo das wir alle im Dings lesen mussten? Ich glaube, Fontane ist das. Böhmermann, warte mal, Fontane, wie heißt es denn, Reinhard, mein Gott,
sag doch. Ich musste es nicht lesen.
Du hast, warte mal, Effi Briest.
Musste ich nicht lesen.
Wenn ihr mal wirklich lachen wollt, ich meine, man kann über Jan Böhmermann denken, was man will, aber jeder von euch, der Effi Briest gelesen hat, muss sich mal Neo Magazin Royal Effi Briest angucken. Effi Briest ist ein Roman von Theodor Fontane und handelt von einer jungen Frau, die fernab jeglicher sexuellen Selbstbestimmung von den Eltern an einen reichen, ich weiß, mein Gott, das ist bei mir auch 25 Jahre her, an einen reichen Handelsmann vergeben wird oder einen Major oder so. Und dann haben die das danach gedreht, wie dieser ganze Film eigentlich aufgebaut ist. So. Also es ist völlig skurril, weil sie ist, also das hat mit Feminismus mal gar nichts zu tun. Er sitzt irgendwie immer nur am Tisch und sagt, so Effi, es ist 18 Uhr, es ist Zeit für unsere tägliche Vergewaltigung. Und dann liegt sie da. Ja, natürlich wird das in dem Buch nie so formuliert. Aber Effi Briest ist eigentlich, also wird die ganze Zeit als schändliche Frau betrachtet, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt und so. Das Menschenbild damals und Frauenbild war natürlich völlig anders. Aber eigentlich wird sie das ganze Buch über nur vergewaltigt und am Ende bringt sie sich um.
Was?
Also es ist wirklich sehr lustig, wie sie es nachgedreht haben. Also sie haben so einen 7-Minuten-Spot bei YouTube, Effi Briest, die letzte Stunde vor den Ferien. Und da, wenn du dann mal siehst, worum die Bücher damals sich eigentlich handelten und wie das Menschen- und besonders das Frauenbild war, und das hat sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, also 1997, 98, als Eiskalte Engel rauskam, war das jetzt auch nicht so viel anders. Also das ist auch, er geht los und macht halt Frauen nach dem anderen klar, behandelt die alle wie Müll. Am Ende lernt er natürlich so ein bisschen seine Lektion, aber dann stirbt er auch. Und der Film ist echt so, Reini von Bild. Wo wir gerade bei Kino sind, wir müssen uns jetzt erstmal entschuldigen, ne? Weil das Thema Kino ist ein gutes Thema. Was ich jetzt mal sagen muss, liebe Community, dafür, dass wir 68 Milliarden Hörer haben, wir haben nur 2 E-Mails zum Thema Kino bekommen.
Moment, das ist so auch nicht ganz richtig. Über die Zeit, die wir das schon vor uns hertragen, haben uns häufiger mal Leute über Facebook, Twitter und sonstigen angeschrieben. Es hat nur nie irgendwie die Zeit und so gereicht, das mal ordentlich zu organisieren.
Das ist richtig, aber wir haben ja letzte Woche aufgefordert, schreibt uns, dann melden wir uns und machen das so, ne? Und da haben wir also wirklich wenig Rückmeldung bekommen. Ich muss mich einmal bedenken, bei Fabian Schlenz hieß er, glaube ich, der vom Uni-Kino in Dortmund, Bochum so, der uns geschrieben hat, er würde uns da gerne einen Saal zur Verfügung stellen und würde uns gerne helfen.
Beziehungsweise uns dabei helfen, das zu organisieren.
Also er würde uns helfen dabei, das zu organisieren. Danke, Reinhard.
Bitte.
Wir haben uns aber jetzt beide in Abstimmung damit und Fabian, entschuldige, dass ich mich noch nicht gemeldet habe und auch mit einem anderen netten jungen Mann, der uns auch geschrieben hat, wie der hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielen Dank, haben wir uns dazu entschieden, es im Herbst zu machen. Wir brauchen ein bisschen Vorplanung, wir müssen das rechtlich alles klären im Herbst werden wir einen Termin ansetzen. Es wäre aber wirklich cool, wenn ihr uns mal in die Kommentare schreiben würdet, jetzt mal ohne Quatsch, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, würdet ihr da hinkommen? Weil wenn wir jetzt einen Saal mit 300 Leuten posten, ihr müsst auch nur einfach, schreibt in die Kommentare, wer dabei oder so. Ne? Klar, ich weiß, ihr habt Termine, ich weiß, ne, man, das kannst du vorher, aber würdet ihr euch interessieren, mit uns diesen Abend zu verbringen? Wenn wir nachher da 50, 80, 100 Kommentare haben, haben wir zumindest eine Vorstellung davon, dass ihr kommen würdet, weil sonst setzen wir so einen Abend an und sitzen dann nachher, Reini und ich, das wäre irgendwie ein bisschen traurig.
Das Problem ist nämlich, sowas zu organisieren, ist irgendwie, ja, also sagen wir so, gerade wenn man irgendwie einen Film gucken möchte, ne, dann ist halt ein Verleih dabei, der den Film irgendwie zur Verfügung stellt und der Verleih wird irgendwie beteiligt an den Einnahmen. Das heißt, man kann das Ganze nicht für lau machen, sondern man muss irgendwie Eintrittsgelder nehmen. Ne? Sobald man Eintrittsgelder nimmt, wird es bürokratisch und steuerlich auch direkt wieder fies, weil man dann irgendwie ja Geld eingenommen hat und Vaterstaat daran beteiligen muss, egal ob man Gewinn macht oder nicht, sondern erstmal ist Geld da. Das heißt, das Ganze ist in Summe alles irgendwie leider, das geht leider nicht auf dem Niveau, kommen wir, treffen uns mal privat auf der Couch und gucken Film zusammen. Das funktioniert so leider nicht. Und deshalb ist das Ganze ein bisschen komplizierter und deshalb schieben wir das lieber in den Herbst.
Ich glaube, das können wir schon mal sagen, dass wir wahrscheinlich Geld nehmen werden müssen. Ja. Allein um den ganzen Umstellen zu finanzieren. Wir werden das so niedrig wie möglich halten, also wirklich nur die Selbstkosten. Wir wollen uns einfach nicht bereichern oder so.
Nee, aber wie,
aber
wie
ich
schon
denke,
gesagt,
keiner also, von euch kann uns böse sein, wenn wir dann irgendwie einen Fünfer oder sowas nehmen, damit wir da die Umstände zumindest zahlen. Ne? Dann haben wir, weil wir müssen ja irgendwie das Kino etc. müssen wir dann auch mieten. Das wird ja nicht anders gehen.
Ja, genau. Ja.
Aber ich glaube, unsere Community ist so cool, Rainer, die
vielleicht
bereit zu.
Ich meine, wir haben ja beide irgendwie Agenturen, die Kram für uns organisieren, netterweise, beziehungsweise mit denen wir zusammenarbeiten. Vielleicht kriegen wir das über die ja auch mal organisiert.
Gut wär's.
Ja, ne? Das wäre tatsächlich ganz gut. Also vielleicht sollten wir uns da nochmal zusammensetzen und mal gucken, ob das eine unserer beiden Agenturen irgendwie mit in Angriff nehmen kann.
Dann werden wir mal eine unserer Agenturen mit ins Boot holen. Wir machen das richtig professionell, Rainer. Wir machen ja, dann eine 100-Show draus.
Es gibt Popcorn.
Es gibt Popcorn. Reini wird freiwillig seinen Sack über jede einzelne Packung Popcorn ziehen, damit das so ein bisschen persönlicher wird.
Für mehr Aroma.
Ja, damit sie einen Teil von dir mitnehmen, weißt du? Das ist ja auch immer wichtig. Ich habe vorgestern bei der komischen Nacht gespielt. Das ist so ein Format, wo man in 5 Läden a 25 Minuten auftritt. Und Werbung. An einem Abend,
oh, krass.
Das ist ziemlich anstrengend, muss man mal sagen. Und du stehst halt teilweise irgendwie in irgendwelchen Restaurants vor Leuten, die dich nicht sehen wollen.
Oh Gott.
Das ist teilweise schon ziemlich entwürdigend, muss man mal ehrlich sagen. Trotzdem ist es, trotzdem macht es an sich Spaß, also es funktioniert. Auch danach kommen viele Leute zum Soloprogramm und sagen, ey, wir haben dich da gesehen und das ist ja auch cool, das lohnt sich auch. Aber da hatte ich eine Show in einem Restaurant, in so einem Edelschuppen und die Leute, ich merkte schon, das wird irgendwie für uns alle eine schwierige Nummer werden jetzt hier, also war nicht so richtig cool. Und die ersten, während ich da auftrat, ihren Kabeljau und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, weil es war Überraschungsmenü. Und dann habe ich eröffnet mit den Worten, dass die Überraschung des Menüs ist übrigens heute, dass der Sack, dass der Koch seinen Sack über ihren Kabeljau gezogen hat. Und ich hielt das für einen wirklich guten Gag, die aber irgendwie nicht, ja. Fanden die gar nicht lustig. Kennst du das, wenn du in so einem Raum mit 200 Leuten bist und keiner lacht?
Ja, ich kenn das, also schlimm finde ich das auch, wenn du irgendwo auftrittst, wo die Leute nicht da sind, um deinen Auftritt zu sehen, sondern du nur so eine Randerscheinung bist.
Reini, das ist mein Leben. Ja, also das, zumindest nee, gehört das, also mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang meines Jobs ist das mein Leben gewesen.
Ja, also ich meine, die Leute kommen ja zu deinen Veranstaltungen, um Karten dafür zu kaufen. Genauso, also die kaufen ja Karten, um dich da zu sehen. Genauso ist das bei uns ja auch gewesen.
Genau, aber am Anfang, wenn du als Comedian anfängst, trittst du auf tausenden Mixshows auf und da ist keine Sau, um dich zu sehen.
Ja, aber Mixshows, die sind immer noch da, um halt irgendwie Comedy zu sehen oder sowas. Ne? Sowas wie jetzt gestern, dass du in so einem Restaurant so Begleitprogramm bist, das finde ich richtig schlimm. Ich hatte mal, als ich noch mehr Science Slams und so gemacht habe, war ich mal bei einer Veranstaltung eingeladen, in Hamburg organisiert, aber veranstaltet von TESA, also ne, hier die von TESA-Film, von dem Klebezeug. Und die haben Studenten und junge, was weiß ich nicht was, für so eine Workshop-Woche eingeladen. Die Workshop-Woche endete mit einem Essen, so einem Buffet in einer Kneipe, ich glaube Herzblut hieß die, auf dem Kiez in Hamburg. Und die hielten das für eine gute Idee, da irgendwie so, weil es ja um Wissenschaft und so auch ging, mal so 3 Science-Slammer einzuladen und die einen Vortrag halten zu lassen. Ne? So einen kurzen jeweils. Prinzipiell gute Idee. Das Problem war, was mir erst bewusst geworden ist, als ich dort angekommen bin, dass TESA nicht die komplette Kneipe gemietet hat, sondern nur so ein Drittel davon. Ne? Und 2 Drittel der Kneipe waren mit normalem Publikum befüllt, die sich auch einen Dreck dafür interessierten, was denn da irgendjemand gerade vortrug auf irgendeiner Leinwand oder so in der Ecke. Das war einer der schlimmsten Auftritte, die ich je hatte, weil
Das klingt geradezu wie ein Verwöhnauftritt für mich, ehrlich gesagt.
Also wenn du in so einer Kneipe bist und du das Gefühl hast, da sind 300 Leute und von den 300 Leuten hören dir maximal, wenn überhaupt, 50 zu und der Rest unterhält sich relativ lautstark.
Das klingt wie Hosianna, das klingt wie Samt in meinen Ohren. Ich bin mal in einer Halle für 2000 aufgetreten bei einer Firmenfeier. Und da wurden türkische Hochzeiten veranstaltet in dieser Halle normalerweise. Ein riesiges Ding, voll mit Versicherungsbeamten, die nichts, aber auch gar nichts interessiert hat von dem, was ich erzählt habe. Und der Chef kommt auf die Bühne, kündigt mich mit, hier kommt Sebastian Bielendörfers an. Und er sagt meinen Namen und auf einmal macht Sebastian Bielendörfers. Weil in dieser Halle eine Akustik war, das überhaupt nicht möglich war, dort mikrofoniert zu sprechen. Und dann habe ich 30 Minuten lang auf diese Leute eingeredet. Ohne dass sie auch nur irgendeine Reaktion gezeigt haben. 30 Minuten lang, wirklich. Das war wirklich, wirklich schlimm.
Ja, so Literaturverfilmung. Ich war abgelenkt von dem Wikipedia-Eintrag, den ich immer noch zu Eiskalte Engel offen habe.
Literaturverfilmungen.
So Firmenfeiern sind immer, also fast immer unglaublich unangenehm, wo man so als witziges Unterhaltungsprogramm am Rande gebucht
wird. Er bringe uns den Hofnarr. Der Hofnarr möge uns bespaßen. Heiter aus. Es ist wirklich
schlimm.
Firmenfeiern, das muss man wirklich sagen, würde ich jetzt behaupten, für einen Großteil meiner Zunft einfach nur unter dem Begriff Schmerzensgeld statt. Man macht das, weil man natürlich sagt, okay, das ist normalerweise doch wirklich ganz nett bezahlt. Ich kann mich an kaum eine Firmenfeier erinnern, die nicht schlimm war. Ich habe einen unserer Hörer mal bei einer Firmenfeier getroffen, die war gar nicht so schlimm. Das war eigentlich ganz nett. Das war wirklich okay.
Aber meistens passt man da nicht so richtig hin. Ne? Also ich habe mal eine Firmenfeier moderiert und ein bisschen durchs Programm, also habe halt so den Moderator gemacht und
Moderationsreini, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Durch den Abend geführt. Doch, die wollten jemanden, der den Leuten dort erklärt, was die Firma da eigentlich macht. Also das war ein Technologiekonzern, Konzern ist zu viel gesagt, so eine mittelständische Firma, die halt in ihrem Gebiet sehr gut ist. Die haben Schrauben sortiert.
Schrauben sortiert.
Das ist ein Geschäftsgebiet. Also eine große Firma, die irgendwie Schrauben produziert, karrt die da halt LKW-weise an. Die kippen das ganze Zeug in ihre Maschinen, die sie entwickelt und verbessert haben. Und diese Maschinen vermessen jede einzelne Schraube, ob die denn im Toleranzbereich XY liegt.
Stimmt. Ne, bei Schrauben, ich hätte jetzt gesagt, das kann man auch mit irgendeiner Rüttelmaschine wahrscheinlich machen. Aber wenn eine Schraube gleich lang ist, aber anders geformt, dann muss die natürlich woanders hin. Ne?
Genau, du musst auch gucken, ob irgendwo Grat dran ist, ob die, ob der...
Was dran ist?
Grat. Also entgraten, das kennst du vielleicht, oder? Wenn man irgendwo was schneidet im Metall, dass da so Restfitzel dran hängen bleiben.
Den Begriff kann ich jetzt nicht, aber...
Okay. Wenn irgendwo so noch Dreck dran hängt oder ob irgendwie, weiß ich nicht, so eine Windung bei einer Schraube die richtige Steigung hat und ähnliches. Auf jeden Fall, sowas kann man relativ aufwendig optisch vermessen. Also bei dieser Firma, da kippst du dann, wie gesagt, irgendwie Schrauben rein und die machen pro Sekunde, 30, 40 Schrauben, messen die pro Sekunde durch. Also das rattert da so durch und geht sehr schnell. Und die sortieren dann halt Schrauben aus, die nicht im Toleranzbereich liegen. Wofür braucht man sowas? Als Schraubenlieferant braucht man sowas als Dienstleistung, wenn man zum Beispiel an die Automobilindustrie liefert.
Aha.
Das heißt, man hat die Qualitätskontrolle nicht mehr selber im Haus, sondern ausgelagert an eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat und die einem dann irgendwie garantiert, dass in den vermessenen Schrauben nur, was weiß ich, ein Promille irgendwie fehlerhafte Schrauben oder so drin sind, was man dann weiter verkaufen kann halt an zum Beispiel Automobilindustrie oder irgendwie Luftfahrt, wo die Toleranzen noch kleiner sind und so weiter. Auf jeden Fall, bei so einer Firma war ich und habe den Abend moderiert. Und die Firmeneigentümer, das waren zwei, ich würde mal sagen, Mitte 40, so zwei Brüder, die haben sich halt überlegt, es wäre ja ganz schön, wenn der Mensch, der durch den Abend führt, auch mal erklärt, wie denn diese Maschinen funktionieren oder was die überhaupt tun, zumindest grob. Und für diese Aufgabe hatten sie mich engagiert. Das hat auch eigentlich prinzipiell Spaß gemacht, das zu erklären, weil man es mit einem
Beispiel... Hat aber keine Sau interessiert.
Genau, das ist der Punkt. Es hat niemanden dort interessiert. Niemanden. Die Leute haben, das war so bankettmäßig, haben da gesessen, haben gegessen, haben sich unterhalten und ich hatte das Gefühl, mir hört niemand zu. Oh, super unangenehm.
Ich war mal in einer Firmenfeier, oh, das war auch Butter. Das war, würde ich sagen, auch unter den Top 3 der schlimmsten. Ich komme da an, so ein Technologieunternehmen, die irgendwelche Software entwickeln, riesiges Gelände, unfassbarer Aufwand, mit dem da aufgebaut worden ist. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Da waren ungefähr 200 Mitarbeiter mit einem Autoscooter, einem richtigen Autoscooter für die Kinder, ne? Also mit allem. Das ist so unfassbar, was da aufgebaut war. Riesiges Festzelt. Und der ehemalige Chef übergab an den neuen Chef unter anderem. Das war den Mitarbeitern aber wohl nicht so bewusst. Und dann, es war aber wohl so, dass, also erstmal war die Geste der Übergabe des neuen Sessels war schon sehr fraglich, weil es wurde in Form eines Porsche-Lenkrads überreicht.
Oh Gott.
Das Lenkrad der Firma. Das ist natürlich für jeden anwesenden Mitarbeiter, der sich keinen Porsche leisten kann, wie ins Gesicht gepisst werden. Und dann dazu wurde wohl der Falsche ernannt. Also er hatte eigentlich wohl so eine Art Ziehsohn, der es eigentlich werden sollte, hat aber dann einen anderen genannt. Und da war richtig Alarm im Stall, das kann ich aber sagen. Da war Stimmung. Und als ich dann danach aufgetreten bin und alle Leute sich eigentlich konsequent nur darüber unterhalten haben, wie das denn jetzt passiert sein können, dass jetzt der Falsche ernannt worden ist und so, da habe ich auch mal in tote Gesichter gespielt. Da war wirklich gar nichts los. Also
so Firmenfeiern sind eigentlich fast immer schlimm, oder?
Ja.
Weil selbst wenn es irgendwie ausgelassener sein soll, wenn das ein Zug, also wenn die Firma in irgendeiner Form groß genug oder konservativ genug ist, ist das immer Schmerz. Weil es ist so, mich erinnert das so ein bisschen an Karneval. Lasst uns jetzt alle fröhlich sein und es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. So.
Ja, und meistens ist halt, reiche Leute feiern sich selbst, ne?
Ja.
Also der Chef feiert dann, was für ein geiler Chef er ist. Die Mitarbeiter haben alle ihr Thema oder sind nicht so richtig begeistert davon. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man so das Gefühl hatte, da ist ein geschlossener Haufen, wo alle begeistert sind.
Ja, das ist schwierig. Also bei den Firmenfeiern von meiner Liebsten, die ja hier, ne, auch bei einem größeren Konzern arbeitet.
Was
ist
für ein Konzern denn, Reini? Sag uns mehr.
Nein, ich will keinen Namen nennen. Da ist das ganz nett. Die haben irgendwie, wenn die so Firmenfeiern haben, vor der Firmenzentrale ist dann so ein bisschen kirmesmäßig sind so Essenswagen aufgebaut. Für irgendwie ein, zwei Tage und man trifft sich da irgendwie so vor der Arbeit, nach der Arbeit in der Mittagspause. Also das ist jetzt nicht eine Firmenfeier, sondern sowas machen die unter anderem. Und das finde ich eine ganz nette Variante, wo sich dann die Leute irgendwie zu Weihnachten beim Waffelessen und Glühwein trinken treffen.
Ja, natürlich muss innerhalb einer Firma ja auch irgendein Usus bestehen, dass man was zusammen macht.
Ja.
Aber so Riesenfeste, wo sich dann irgendwie Chefetage feiert, das ist ja für keinen geil.
Nee, das finde ich auch eher ätzend, sowas. Also,
aber gut. Schraubenreini, erklär uns, wie viel Gran, heißt es Gran?
Grad,
toll.
Ja. Ist für dich überhaupt kein Begriff? Du handwerklicher Dilettant?
Aber ich bin auch, ja bitte, ohne Scheiß, wer hat meinen Kleiderschrank aufgebaut? Sterbereini,
ja, wie
du damals
stimmt,
hier standst,
stimmt, damals
wie du fast gestorben bist. Ja. Sterbereini, ich habe gedacht, der überlebt's nicht. Oh Gott, Reinhard hat in unserem Pax-Kleiderschrank gestanden. Ich dachte, er stirbt gleich, weil wir haben es nicht hingekriegt.
Ja.
Ach, Reini, das waren noch Zeiten, ne? als du noch nah am Volk warst, Moment, als du noch hier gelebt hast. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus?
Bin ich ja immer noch. Bald ist es, ich habe meine Pflichtexemplare übrigens abgegeben, bald ist es Dr. Reini. Mhm.
Dr. Reini, ja?
Ja, so langsam.
Können wir stolz auf dich sein? Hast
ja, noch habe ich die Urkunde nicht. Das ist immer so, die Bürokratie. Der Bürokratie muss ja noch Genüge getan werden.
Aber
ja,
es ist alles erledigt, das ist jetzt abgehakt.
Ja,
du hast ja noch so ein bisschen Struggle mit allem und so.
Ich warte nur noch, ja, Bürokratie halt. Ich warte nur noch auf die Post mit der Urkunde.
Ach Gott, Reini. Kriegt die deinen Ehrenplatz?
Ich überlege ernsthaft.
Neben deinem Gina Wild Autogramm, das über deinem Klo hängt.
Wenn dann vom Sachsen-Paule. Ich denke ernsthaft darüber nach, diese Urkunde einzurahmen und an die Wand zu hängen, damit ich sie nicht verliere. Weil ich die sonst verschlampe.
Warum auch nicht? Ich hab meine Diplomurkunde auch in meinem Büro hängen. Warum denn nicht?
Nee, ich
finde das irgendwie, Ich weiß nicht, ich finde das nicht schlimm. Das ist eine Phase meines Lebens. Das ist ja nun wahrlich eine Urkunde, die man auch erkämpft hat. Ne?
Also ja, klar, erkämpft. Klar. Also so, ich finde, ja, man kann sich sowas, wie man möchte, zu Hause an die Wand hängen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Man sollte es nicht, ich finde es prätentiös, wenn man es ins Wohnzimmer hängt, ja, oder im Flur, damit jeder sofort damit konfrontiert, ja,
also
ist.
Also hier, und dann noch das Klingelschild. Ans Klingelschild schreien.
Mein Vater hatte einen Freund, der ist verrückt geworden als Lehrer, und der hat nachher angefangen, seine Steuererklärung in sein Fenster zu hängen, damit die Leute wissen, dass er auch Geld hat.
Was?
Ja, eigentlich ganz geil. Ja, wenn wir genau wissen, dass bei ihm was zu holen ist, habe ich auch gedacht, das ist aber ein seltsamer Move, wenn man mal ausgeraubt werden möchte. Aber der war leider halt auch, der war leider auch völlig verrückt.
Okay,
also mein Vater ist,
Steuererklärung ins Fenster hängen finde ich geil.
Mein Vater ist hingegangen und hat, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass mein Vater eigentlich dazu geführt hat, dass dieser Mann verrückt geworden ist, weil die sind bis heute befreundet, ne? Der besucht den auch im betreuten Wohnen bis heute, nach 30 Jahren noch. Der Typ ist schon 30 Jahre aus dem Schuldienst raus. Mein Vater hat den aber auch immer verarscht, also hat immer Quatsch mit dem gemacht. Zum Beispiel ist er im Supermarkt neben ihm hergelaufen und hat ihm Sachen in seinen Einkaufskorb gelegt. Und der war so durcheinander, dass der wollte eigentlich nur Butter kaufen, hat dann nachher für 200 Mark eingekauft.
Ach, das ist aber...
Mein Vater ist echt fies teilweise. Ja. Und der findet das bis heute sehr lustig. Ich sage, Alter, der ist im betreuten Wohnen heute, Papa. Das ist doch nicht lustig. Ja, aber der wäre auch so verrückt geworden.
Ah, schön.
Naja, du kennst meinen Vater, ja, ne?
Ja, ich kenne ihn. Ein sehr netter Mensch.
Ein sehr netter Mensch.
Er hat lange nicht mehr angerufen, fällt mir dabei auf.
Ja, das stimmt allerdings. Ja. Er wird auch schon vermisst in diesem Podcast. Ne? Ja, es gibt viele Leute, die sagen, Mann, warum ruft er nicht wieder an? Wahrscheinlich hat mein Vater Probleme mit seinem Handy. Er kann das nämlich nicht bedienen.
Ja, eine goldene Brücke, eine wunderschöne
Überleitung.
Aber
das
hallo.
War eine Überleitung. Reini, ja. Was war denn eigentlich dein erstes Handy?
Mein erstes Handy, wie hieß denn diese Firma? Sagem? Sagem? Irgendwas?
Sagem. Sagem. Also ich habe es Sagem genannt, ja. Aber es hieß wahrscheinlich Sagem.
Sagem oder so. Ja, ich weiß nicht mehr, welches Modell davon, aber ich glaube, die Firma gibt es auch gar nicht mehr, oder? Gibt es die noch?
Also Sagem, Sagem oder wie immer sie heißen, habe ich auch wirklich nie wieder gesehen. Also ich würde jetzt behaupten, eher nicht, ne? Ist bestimmt geschluckt worden von irgendeinem Technologie-Riesen.
Oh, es ist was Französisches. Wie spricht man das denn dann aus?
Sagem.
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 Seit 2005 Bestandteil der Safran-Gruppe.
Der Safran-Gruppe? Ja. Oh, bei der Safran-Gruppe ist aber was los. Von denen habe ich nämlich noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Das ist ein Technologiekonzern aus Paris. Aha.
Die Safran-Gruppe? Okay.
Ja, hab ich auch.
Obwohl man ist ja manchmal überrascht. Man kennt das nicht und dann sind das trotzdem so Riesenfirmen.
Ja, also. Ja, so Hidden Champions oder so, ne?
Hidden Champions.
Ja, das ist ein, den Begriff kennst du, oder?
Noch nie gehört, rein.
Echt nicht? Nee. Also als Hidden Champion bezeichnet man so mittelständische Unternehmen, die keine Sau kennt, also die irgendwie so in
aber
Deutschland
die so richtig fett absahen,
ne? in Hintertupfingen sitzen, die aber irgendwie Weltmarktführer für irgendeinen Kram sind, irgendwie Weltmarktführer für Aluleisten in Flugzeugen oder was weiß ich.
Und dann verdienen die Millionen. Ne? Das war bei dieser Technologiefirma, bei der ich war, die sagten dann auch, ja, wir entwickeln das und das System. Ich sag so, ja, das war schön. Und dann hat irgendwie ein Mitarbeiter gesagt, ja, wir machen 500 Millionen Umsatz im Jahr.
Ja.
Da hab ich gedacht, okay.
Ja, genau, sowas bezeichnet man als Hidden Champion. Also jemanden, den man nicht kennt, also der im allgemeinen Gedächtnis, der also so im kollektiven Bewusstsein nicht vorhanden ist, der aber Millionen scheffelt.
Hidden Champion, nee, habe ich wirklich noch nie gehört.
Also mein erstes Handy war ein Sagem. Ein Sagem. Und ich gucke gerade, ob ich irgendwie über die Google-Bildersuche rauskriege, welches. Warte mal, das könnte es gewesen sein, ein MC922. So sah es auf jeden Fall aus.
Das gebe ich aber mein. Bestimmt ein Klapphandy. Du bist so ein Klapphandy-Typ, oder?
Nee, das, oder war das, hatte das eine Klappe? Ich weiß es nicht.
MC 922?
Ja, MC 922.
Oh, Alter, das ist aber ein Block, den kannst du in deinem Arsch aufbewahren. Das sieht ja eigentlich aus, das sieht aus wie Nokia 3210 mit einer, das ist ja fast ja, noch billig.
Nokia 3210 war so, das war ja das, was man haben wollte, ne? Das ja, war so.
Das hatte ich, gehörte zu den coolen Kids auf dem Schulhof.
Du hattest einen 3210?
Ohne Scheiß, ich hab das Ding noch, ne? Wenn das Ding, ich bin mir sicher, das würde noch laufen. Das würde noch
warte
gehen.
Mal, das war das 32C, aber es gab da noch, oder war das das? War das so klumpig?
Das war so klumpig, das ist nur in deiner Erinnerung, aber es hat keine außenstehende,
keine Antenne,
es hat keine,
ne?
Es hat keine Antenne, genau, ja, deswegen krass. ist es doch ein cooler Scheiß.
Und das dann noch, das muss man den, ob sich die Kids von heute, na, natürlich, das, wir hören uns jetzt an wie alte Männer, ne? Aber
die Kids von heute.
Also kann man sich das vorstellen, dass ein Handy kein Internet hatte? Also dass ein Handy.
Also es hatte ja theoretisch schon Internet. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das irgendwann mal angemacht hat.
Ja, so WAP,
da gab es ja so eine
so, ne?
So was WAP, genau, so ein WAP-Netz. Das war auch was ganz Schlimmes.
Fühlt sich ein bisschen an wie BTX, also der Bildschirmtext von der Post damals.
Was der Chaos Computer Club gehackt hat, ne? Und dann irgendwie Konten einsehen konnte,
ja,
und
genau,
sonst was. Ne?
Das ist der BTX-Hack. Damals.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand WAP auf diesen Handys verwendet hat. Das kann ja mal einer in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren, ob es irgendjemanden unserer Hörer gibt, der damals WAP verwendet hat. Das gab es immer als Option, man konnte das anklicken, dann passiert aber nichts mehr, weil natürlich kein Mensch einen Vertrag hatte, in dem das enthalten war.
Ja, das, Handyverträge waren damals ja auch unglaublich teuer, ne? Also man hat fürs Telefonieren und für SMS unglaublich viel Geld bezahlt.
Ich glaube, was war denn der erste? War 49 Cent für eine SMS oder waren es 19 Cent?
Ich weiß es nicht mehr.
Pfennig, ne?
Ja.
Es müssen ja Pfennig gewesen sein. Es können ja gar nicht Cent gewesen sein. Boah, Reini, Alter, das ist ja wirklich richtig lange her, ne?
Ja, und Nokia war damals der unangefochtene König, ne? So bei Handys.
Total. Also, Nokia hat abgekackt bis zum geht nicht mehr irgendwann.
Nokia,
die haben ein paar ganz fundamentale Fehlentscheidungen. Ich glaube, Nokias Niedergang ging mit dem Aufgang des iPhones einher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Nokia Communicator. Erinnerst du dich da noch dran? Das Nonplusultra?
Boah, habe ich das mal in den Händen gehabt? Ich glaube nicht. Das war so eine Art, so ein Vorläufer mit Tastatur vom iPhone,
zum
oder?
Zum Aufklappen. Oder hochschieben oder so.
Ach irgendwie du was? Scheiße, ich hatte das sogar.
Du hattest
Boah,
das?
Ich hatte das, sehr kurz, ja, den Nokia Communicator. Da war sogar richtig Software drauf, ne? Also man konnte da theoretisch, ich hatte viele so technische Kacksachen. Ich hatte zum Beispiel auch eins der ersten Touchpad-Laptops für Kinder aus den USA, habe ich mir bestellt fürs Studium, weil ich dachte, ich könnte in Handschrift Sachen darauf schreiben.
Ja.
Und es war richtig scheiße. Also man konnte darauf überhaupt nicht schreiben. Angeblich war da eine Software drauf, die das dann deine Handschrift in richtige Schrift übersetzt. Dann habe ich in der Uni immer da gesessen, auf diesem riesigen Ding und habe versucht, irgendwas aufzuschreiben. Keine Sau konnte es lesen. Das sah aus, als hätte ich in MS Paint versucht, Arabisch zu schreiben. Es war total scheiße. Und dann hatte ich auch, ich hatte einen Pieper damals. Ich habe mir einen Pager gekauft. Pager, genau. Nennen wir das Pieper oder Pager? Ich glaube, es ist das Gleiche. Ne? Pieper,
ja,
Pager
es ist, glaube ich, das Gleiche. Ich habe, als du vorhin von Eiskalter Engel erzählt hast, ich habe gestern mit meiner Liebsten auch einen 90er-Jahre-Film geguckt, denn zum Küssen sind sie da. Das ist so ein...
Mit Morgan Freeman.
Mit einem, in Anführungszeichen, jungen Morgan Freeman.
Morgan Freeman gab es nicht in
jung. Ja, aber in jünger. Und da sind auch so Sachen da, ich glaube, wenn das jemand sieht, der die Zeit damals nicht miterlebt hat, der versteht gar nicht, was da passiert. Also da gab es so eine Szene, da piept es und dann sagt sie, glaube ich, zu ihm, das ist ihrer. Und dann geht er zu einer Telefonzelle und ruft jemanden an. Also tatsächlich ein Pager. Also das für die Leute, die es nicht kennen, für die jungen Zuhörer. Das war ein Gerät.
Ich glaube, junge Leute können gerade komplett nicht nachvollziehen, wovon wir reden.
Ja, das ist ein, bevor es Handys gab, das ist ein Gerät, das hatte einen, also zumindest in Deutschland, eine Lebenszeit von 3 Jahre, 4 wenn überhaupt, die Dinger, also das war so kurz, das, kurz bevor.
Also du meinst Lebenszeit technisch oder Lebenszeit, wie lange es das überhaupt gab?
Lebenszeit, wie lange es das überhaupt gab.
Also wenn ihr sehen wollt, wann das mal verwendet wurde, guckt euch die erste Staffel Emergency Room an, wo George Clooney unbekannt mitgespielt hat. Da haben nämlich alle zu der Zeit Emergency Room und Chicago Hope, da wurden die Ärzte nicht angerufen, sondern wenn George Clooney kommen musste, um irgendwie ein Affenherz in einen 6-Jährigen zu verpflanzen, dann ging sein Pieper. Und dann hat er da drauf geguckt und dann ist er zum nächsten Münztelefon gelaufen, hat da angerufen. So sah das nämlich damals aus.
Ja, genau. Das,
weil der Pieper hat dir nur die Nummer des Anrufers angezeigt, mehr nicht. Das war's. Und der hatte eine eigene Telefonnummer, der Pieper oder der Pager. Und die betreffende Person, die ich erreichen wollte, musste diese Pager-Nummer haben. Die war elendig lang, so lang wie eine Handynummer. Und dann piepte das Ding und dann wurde darauf angezeigt, so irgendwie und dann musste irgendwo hinlaufen und anrufen. Das war mega unkomfortabel, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt.
War aber damals die Möglichkeit, mobil erreichbar zu sein, ne?
Es war die, also soweit ich weiß, ist die einzige Möglichkeit.
Ja.
Also fällt mir jetzt keine ein.
Ja. War auf jeden Fall hip, sowas. mal.
Also ich hatte es und es war mega erniedrigend, weil nur meine Mama hatte die Nummer. Ich hatte ja eigentlich auch keine Freunde oder niemanden, der Geld investiert hätte, um mich darauf anzurufen. Und deswegen immer, wenn dieser Pieper ging, und er ging insgesamt seine Lebenszeit von 2 Jahren nur 2 Mal, war es meine Mama. Oh Gott, das ist irgendwie bitter, Alter.
Ja, allerdings.
Reini, wenn ich einen Pieper hätte, würdest du mich drauf anrufen?
Ja, jederzeit. Ich schreibe dir auch immer SMS und so.
Oh, also so Nachrichten. Ja, ich kriege ja auch MMS. Du schickst mir MMS, so Fotos von dir, wie du in so einem Bikini irgendwo in Rio de Janeiro am Strand stehst. Du kleine sexy Hexi, du.
Auf einem Bett nur mit Rosen bekleidet.
Mit deinen gemachten Brüsten. Das macht mich glücklich. Reini, zum Abschied noch eine kleine Serienempfehlung.
Moment, ich bin mit den Handys noch nicht durch. Ich bin mit den Handys noch nicht durch.
Reini, wir sind doch schon wieder mindestens 2 Stunden lang.
Nee, wir sind gerade mal bei 50 Minuten. Das Handy-Thema hat für mich einen wichtigen Zusatzgrund. Und zwar, ich habe seit Ewigkeiten ein iPhone und hatte zwischendurch mal ein Android-Gerät, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein HTC, glaube ich, war ganz nett. Nach einem halben Jahr wollte ich das Ding nur noch in die Ecke pfeffern und habe mir irgendwann dann damals ein iPhone SE wieder zugelegt, bei dem mittlerweile der Akku langsam durch ist, also so richtig durch. Es hält, glaube ich, noch so 3 bis 4 Stunden. Und ich bin wieder an dem Punkt, wo ich denke so, ich bräuchte eigentlich mal ein neues Handy. Und dann gucke ich auf den Apple Shop und sehe, die sind noch gieriger geworden. Verdammt.
Nein, Reinhard, der Prozessor, der in diesem Handy ist, der ist noch schneller.
Ja, ich finde die Dinger unverschämt teuer mittlerweile. Also krass. Ich meine, das ist eine Menge Technik und so weiter, aber die sind richtig hart teuer geworden. Und ich frage mich, also aus eurer Erfahrung, bitte, ne, also meldet euch mal, wenn ihr sowohl, also jetzt nicht Leute, die durchgehend irgendwie das eine oder andere besessen haben, sondern die sowohl eine ganze Zeit lang mal ein Android benutzt haben, als auch ein iPhone, kann man auch, wenn man sonst in einer Mac-Welt lebt, ich habe ja sonst auch einen Mac zum Arbeiten und so, kann man mit so einem Android-Phone leben, das irgendwie...
Nee.
Das irgendwie so.
Nee, du hast doch schon auch Geld für Apps im iOS-Bereich ausgegeben, oder?
Wenig tatsächlich. Also echt? Ich habe sehr, sehr wenig.
3000 Euro mittlerweile dafür ausgegeben.
Nee,
ich kann nie wieder wechseln. Ich muss bis zum Ende meines Lebens, muss ich in diesem iOS-Zyklus drin bleiben.
Die meisten Sachen, die ich nutze, sind irgendwie so plattformunabhängige Online-Sachen. Daher ist es mit den Apps relativ egal. Ich frage, also natürlich ist es schwierig, ein Handy, das irgendwie 300 Euro kostet oder 200 Euro, technisch zu vergleichen mit irgendwie einem iPhone, das 1300 Euro kostet. Natürlich ist das nicht das Gleiche, aber ich schwanke sehr stark hin und her, ob ich wirklich nochmal, also ob ich für mein Mobiltelefon...
Ja, dann kauft ihr dann Gebrauchtes, Reini.
Ob ich für mein Mobiltelefon...
Also ey, ohne Scheiß, ich renne hier mit dem iPhone 6 Plus rum und das Ding ist... Ganz ehrlich, das muss man echt? Apple einfach mal lassen. Du weißt ja, der Chef von Apple heißt Tim Apple.
Ja, habe ich mitbekommen.
Der hat ja leider nicht wirklich viel Innovation in diesen Konzern gebracht. Man mag ja über Steve Jobs und seine Managementmethoden und seine Art der Selbstvermarktung denken, was man will. Aber was dieser Mann wirklich konnte, glaube ich, war Innovationen zumindest erkennen und dann die richtigen Leute daran setzen, diese zu entwickeln.
Ja, und das Vermarkten konnte er halt auch. Ne?
Und das Vermarkten, ja, aber die Ideen, also ich meine damals, als er da gesagt hat, hier Musikplayer, Pager, alles in einem, das war einfach klug. Und das iPhone hat sich in den letzten 5 Jahren einfach mal überhaupt nicht weiterentwickelt. Also mit meinem Gesicht das Display entsperren und Emojis in Hühnerform machen, wo ich dann rede und das Hühnergesicht sich dazu bewegt, ist keine Innovation. Das ist noch ein Scheiße. Das will keiner.
Ja,
hast du schon von Leuten, also ich habe viele Freunde, die diese neuen iPhones haben. Ich habe einen einzigen Typen, der mir mal ein Video geschickt hat, wo er als Huhn oder als Tiger mir einen erzählt. Da habe ich zurückgeschrieben, schick mir das nie wieder, sonst entfreunden wir uns. Da habe ich echt
keinen Bock. Sowas mir geil. Also mir würde, ich fände zum Beispiel mal ein Handy, das irgendwie auch mal vom Akku her auch nach einem Jahr noch 2 Tage hält, fände ich super.
Da hat doch irgendeine Batteriefirma hat das doch jetzt rausgebracht. Aber das Ding ist 500 Gramm schwer.
Also so ein Klumpen, ja, sowas
so ein richtiger
halt auch nicht,
Klumpen.
Ne? Also irgendwas, was halt halbwegs brauchbar ist.
Scheint ja technisch schwierig zu sein, aber andere Sachen, zum Beispiel, dass Apple es nicht hinkriegt, ein faltbares Display zu entwickeln, so, weißt du, oder dass Apple immer mehr...
Ja, die kaufen ihre Displays ja eh schon seit eh und je bei Samsung und sonst wem einen, ne, also...
Ja, aber Samsung hat ja jetzt ein faltbares Handy vorgestellt und es funktioniert ja, also das ist zwar immer noch sauteuer, aber auch nicht viel teurer als ein iPhone X und du hast halt ein Tablet und ein Dings und ein normales Handy in einem. Du klappst das Teil auf und dann hast du ein Tablet.
Die Frage ist, brauchst du das? Also ich bräuchte das nicht.
Ja, brauchst du redende Hühner Gesichter, Rainer.
Nein, brauche ich auch nicht.
Dann sag mir bitte mal, was der A7-Prozessor besser macht als der A6-Prozessor.
Keine Ahnung.
All meine Apps öffnen sich sofort in meinem iPhone 6 Plus. Alle Apps gehen sofort. Ich drück drauf, dass die App ist auf. Ich bin mit Amiga aufgewachsen. Ich weiß, wie es aussieht, wenn man eine Diskette reinstellt und dann diese kleine Hand kommt, die dir diese Diskette zeigt und dann passiert gar nichts. Erstmal anderthalb Minuten lang.
Ja, ich weiß, was warten heißt. Mir geht's halt, weiß nicht, bei meinem Handy ist der Akku so durch, dass es gelegentlich, weil es die Leistungsspitzen nicht mehr ab kann, ausgeht. Also, das ist vielleicht nicht die beste. Und von der Hardware her hat mein Handy, glaube ich, das gleiche wie deins. Also,
du hast auch ein iPhone, oder nicht?
Ja, yeah, genau. Ich habe ein SE und da ist von der Hardware, glaube ich, das gleiche wie im 6S drin.
Ah, okay.
Und naja.
Ja, gut, vielleicht okay. Der Akku geht irgendwann fratze, aber an sich ist das, was das iPhone. Also, ich finde es halt krass, dass
vielleicht
ich schaffe.
Vielleicht sollte ich einfach mal den Akku tauschen an dem Ding. Vielleicht ja, wäre das noch eine
Option. Das kostet dich 40 Euro oder 20, 30 Euro und gut ist. Ja. Aber im Endeffekt, das muss man einfach mal sagen. Das bringt doch, also die, ich verstehe es halt nicht so. Wie kann es sein, dass ein Weltkonzern mit Geld wie Apple es nicht hinkriegt, eine ordentliche Innovation vorzustellen, eine richtige Innovation?
Ja, die Frage ist, was willst du denn? Was willst du? Also ich hätte jetzt
faltbar,
gesagt, die Dinger sind durchinnovatiert.
Ach, Blödsinn, ohne Scheiß. Dann lass bitte mal jetzt dein iPhone fallen. Dann sag mir mal, wie innovativ das ist. Dann kannst du nämlich mal gucken, wenn du nicht eine einigermaßen ordentliche Hülle drum hast.
So. Nix passiert.
Das liegt daran, dass der Boden auf Burg Einstein,
Ich habe mich immer gefragt, wie Leute ihre Handys so schnell kaputt kriegen. Ich behandle mein Handy tatsächlich wirklich nicht pfleglich. Ne?
Reini, du bist nur 20 Zentimeter groß. Wenn du dein Handy fallen lässt, dann ist es ja wie bei Minimi, weißt du, da ist ja kein Abstand zum Boden. Weißt du, erwachsene Männer lassen ihr Handy aus 1,20 Meter Höhe fallen, dann macht's halt Bums. Hast du gerade dein Handy hingeworfen?
Ja.
Jetzt mal ernsthaft?
Das ist mir so oft schon runtergefallen, ne? Und es ist nie irgendwie groß, was damit passiert. Also
doch, mein Handy ist mir mal zerbrochen, doch. Aber das jetzige nicht, das muss man sagen. Aber ich habe eine Hülle drum. Aber wenn ich keine Hülle drum hätte, die Dinger sind ja so gebaut, dass wenn du keine Hülle drum hast, die den Schlag nicht abfangen, sondern aus Glas übertragen.
Ja,
das, also allein das
kaputt gehen, ne?
Das, ja, aber das ist es doch einfach, dass zum Beispiel, dass Apple es nicht hinkriegt, da vorne ordentliches Glas einzubauen, das halt nicht bricht. Wenn der Handy 1.100 Euro kostet, dann möchte ich vorne Glas drauf haben, das sonst dazu benutzt wird, die Frontseite des scheiß Space Shuttles zu versiegeln. Ich möchte, dass das Teil vorne, dass ich da mit einer M16 draufschießen kann und einfach nichts passiert.
Du hast da ja schon Glas drauf, beziehungsweise haben die nicht mittlerweile sogar Saphir oder so künstlichen da drauf? Also ne, irgendwas, was schon sehr bruchstabil und so weiter ist?
Ja,
haben die neuen iPhones nicht sogar OLED-Displays endlich mal nach all den Jahren?
Ja, aber also da kannst du aber mal, lass mal die Leute aus unserer Community in die Kommentare schreiben, wer schon ein zerbrochenes Handybildschirm hatte. Da wirst du aber gucken. Das werden von den 68 Millionen ungefähr die Hälfte sein.
Also, das ist mir noch nie passiert.
Reini, weil du bist einfach so ein zärtlicher, sanfter Streichler, weißt du? Du hast ja, dein Handy immer so gut behandelt. Dein Handy freut sich schon, wenn es dein Gesicht freischalten darf. Obwohl, das kann dein Handy nicht, oder?
Nein, mein Handy hat so ein Fingerabdruck-Ding.
Und hast du deinen Finger drin gespeichert?
Ja.
Oder du bist doch bis. Echt?
Ja, habe ich.
Das hätte ich nicht gedacht. Du bist doch Security-Reini. Du bist doch Informatik-Reini.
Nein, das, also, mir.
Hast du nicht Angst, dass wenn du eines Tages mal, weil du, weiß ich nicht, bei Edeka ins frische Regal geschissen hast, dass du gesucht wirst und dass die Leute dann schon wissen, wie dein Fingerabdruck aussieht?
Ich habe meinen Fingerabdruck schon abgegeben, als ich in die USA eingereist bin. Also,
okay.
Ne, daher.
Obwohl ich jetzt bei meinem neuen Ausweis gefragt, ob ich den abgeben möchte oder nicht. Ich habe gesagt, nö, warum?
Ja, genau, da mache ich das auch nicht. Weil, du musst ja nicht mehr hinterlassen als unbedingt notwendig. Mir ist bewusst, dass das beim Handy zum Beispiel keinerlei Sicherheit bietet, ne? Ein Fingerabdruck. Aber sagen wir so, jede kleine Sicherheitshürde, die du in irgendeiner Form irgendwo einbaust, ist besser als keine. Ne?
Ja, aber eine Zahl würde ich dann immer noch besser finden, oder? Eigentlich als Fingerabdruck. Wie ist es denn eigentlich mit den Gesichtern? Werden die auch entsperrt, wenn du drauf guckst? Also wenn du ein Bild davor hältst? Nein, ne?
Ah, das ist interessant. Da gibt's wenn du mal auf Media CCC suchst, gibt's von Starbuck, der beschäftigt sich mal mit Biometrie-Hacken, eine Menge Vorträge zu Fingerabdruck, wie man den relativ leicht fälschen kann. Und auch Gesichtserkennung geht halt mit Masken oder ähnlichen. Also einfach nur ein Foto funktioniert nicht. Das reicht nicht, weil du bekommst ja so ein von deinem Handy im Infrarotbereich so ein Punktmuster ins Gesicht gepackt. Also projiziert, dass du nicht siehst. Und daran erkennt die Kamera halt auch Wölbungen und ähnliches.
Ah, okay. Das wäre ja auch ein bisschen easy, ne? Wenn ich jetzt hier einfach mein Reini-Foto zack, entsperrt.
Sagen wir so, das ist manchmal ist das einfach, also Biometrie ist nie eine sichere Form, etwas zu sperren oder so. Also sei es Fingerabdruck, Iris-Scan oder was, weiß ich nicht was, ist nie eine gute Idee für wirklich sichere Sachen. Als zusätzliche Maßnahme okay, aber alleine bietet das halt keine Sicherheit. Beispiel, es gab ja mal das Samsung, das mit einem Iris-Scan entsperrt wurde.
Iris-Scan?
Ja, oder beziehungsweise. Ja,
du musst im Minority Report mäßig das Handy vors Auge halten.
Nein, du musst einfach nur reingucken. Das hat gereicht. Also okay. der hat halt über dein Iris-Muster das Ganze entsperrt. Und da hatte sich Starbuck damals mit beschäftigt, mit ein paar anderen Leuten noch, und hat dazu auf der GPN in Karlsruhe einen Vortrag gehalten, der war ziemlich cool, den gibt's auch online. Die haben es geschafft, das Ding zu entsperren mit einem Foto und einer Kontaktlinse, die sie draufgelegt haben. Weil ein Foto alleine hat nicht gereicht, weil die Software ist ja nicht offen.
Die erkennt
man weiß,
das da.
Genau, also die Software ist nicht offen, man weiß ja nicht, was die genau abfragt. Und man kann halt mal probieren, ab wann sie geknackt ist. Und die haben es geschafft, mit einem Foto von dem Auge und eine Kontaktlinse drüber gelegt, weil die Software anscheinend intern im Gerät guckt, ob es noch irgendwelche Reflexe gibt, halt von der Wölbung des Auges. Ja, und mit Foto und Kontaktlinse drauflegen hat es gereicht, um das Telefon zu entsperren. Und das relativ sicher. Und dann hat er noch ein bisschen was erzählt zum Thema, ist ja schön gut, dass das so einfach geht, aber wie kommt man denn an die an ein gutes Bild von jemandem, also eins, wo die Iris drauf zu erkennen ist, und da haben sie auch...
Ah, das hast du aber schon mal erzählt.
Genau, das habe ich schon mal erzählt.
Dass die meisten Internetfotos hoch genug aufgelöst sind.
Ja, ne? Genau, und dass man irgendwie mit einem guten Objektiv auch aus relativ großer Entfernung ein Foto machen kann, das ausreicht, oder zum Beispiel von diversen Politikern einfach die Wahlplakate nehmen kann. Ne, die halt
auch geil, ne?
Die halt hoch aufgelöst.
Ich habe das Iris-Muster von Angela Merkel einfach mal hier.
Ja,
ja, das ist eine, genau. Ja, Security. Ich glaube ja, weiß nicht, wir werden sowieso, das ist alles scheiße, Reini. Wir werden eh überwacht, wir sind sowieso am Arsch. Ich wollte dir noch meine Serienempfehlung geben.
Ja,
Reini.
Bitte. Jetzt, wo ich genug über mein Handy gejammert habe, bitte.
Genau. The Kominsky Method.
The Kominsky Method, okay.
Die schönste Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe Tränen der Rührung und vor Lachen in den Augen
Netflix
gehabt.
Oder Amazon? Oder?
Netflix, gratis verfügbar. Der 74-jährige Michael Douglas spielt einen Schauspiellehrer, der nie so richtig die große Hollywood-Karriere gemacht hat, aber erfolgreicher Schauspiellehrer ist, in Los Angeles. Und sein Manager ist Alan Arkin, der 85-jährige Opa aus Little Miss Sunshine. Bitte sag mir, du hast Little Miss Sunshine gesehen, bitte sag es.
Okay, wie geht's? Bitte, worum geht's weiter?
Das hast du Little Miss Sunshine?
Nein, habe ich nicht.
Oh, du blöder Schwanz. Little Miss Sunshine ist so ein wunderschöner Film. Jeder, der irgendwie mal 2 Stunden Zeit hat, setzt euch hin, geht auf Amazon, keine Ahnung, wenn es 5 Euro kostet, guckt Little Miss Sunshine, ihr werdet mit einem Lächeln rausgehen. Little Miss Sunshine handelt von einem kleinen, dicklichen Mädchen, das davon träumt, bei einer Misswahl mitzumachen. Und die fährt dann mit ihren Eltern mit einem VW-Bus und ihrem ziemlich perversen Opa, der die ganze Zeit Pornohefte gucken will und Alkohol trinken will, zusammen zu dieser Misswahl. Ich werde nicht spoilern, wie es ausgeht. Es ist zu Tränen rührend. Es ist einer der schönsten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
Es ist eine
wunderschöne Tragikomödie. Eine Tragikomödie im weitesten Sinne, obwohl es mehr gelacht wird als geweint. Aber Little Miss Sunshine, bitte gucken. Reini, heute Abend mal nicht wieder, weiß ich nicht, der große bayerische geile Eber irgendwie oder so, sondern einfach, komisches Beispiel, sondern guck an. Große bayerische, egal. Guck heute Abend Little Miss Sunshine, Reini. Einfach guck dir es an und danach The Kominsky Method.
Ich pack beides mal auf meine Sollte man
pack
gucken.
Pack beides auf deine Sollte man gucken Liste. The Kominsky Method ist wirklich, sind nur 8 Folgen, a 30 Minuten, gibt's bei Netflix für lau. Ist eine so herzliche, schöne Serie. Es erzählt halt davon, wie diese beiden alten Männer, irgendwie beide in unter anderem anderen Stadien des Altwerdens sind. Er war immer ein Womanizer wie der echte Michael Douglas, mehr gebumst als gepisst in seinem Leben. Und irgendwie damit strugglen, dass sie jetzt nicht mehr so auf dem Markt sind. Und erzählt einfach nur vom Älterwerden in diesem Schönheitszirkus Hollywood. Und das ist so eine schöne Serie und so lustig und so berührend an vielen Punkten. Und Alan Arkin, der 85 Jahre alt ist und aussieht wie 70, spielt das so unfassbar gut. Also da sind so geile, eigentlich sind es die ganze Zeit nur so ein bisschen Woody Allen-artige Verarschdialoge zwischen den beiden. Also die Frau von Alan Arkin hat Krebs und die beiden stehen an ihrem Bett und Michael Douglas hält ihre Hand und er sagt, hör zu, du musst auf ihn aufpassen, weil du bist sein bester Freund. Und er dreht sich zu Alan Arkin um und sagt, ich bin dein bester Freund. Und er sagt, nein, bist du nicht, aber widersprich ihr nicht, verdammt nochmal. Super lustig. Hörst du mir noch zu, Rainer?
Ich höre dir noch zu. Ich habe es mir notiert und es steht auf meiner Liste Sachen, die ich gucken sollte.
Lohnt sich extrem. Also wirklich so Kominski-mäßig. Möchtest du auch noch eine Empfehlung abgeben aus deinem weiten Oeuvre?
Nee, ich habe in letzter Zeit nichts Besonderes gesehen. Ich habe in den letzten Wochen, wenn ich mit der Bahn unterwegs war, Better Call Saul nochmal eine Chance gegeben und das geguckt. Weil ich hatte, nachdem ich Breaking Bad gesehen hatte, vor einiger Zeit habe ich dann irgendwann mal Better Call Saul angefangen und fand es nicht, also bin da nicht so richtig reingekommen, habe jetzt nochmal angefangen und wenn man sich irgendwie durch so ein paar Folgen gequält ist zu viel gesagt. Also wenn man so
ein paar Folgen gesehen hat, ich weiß aber, was du meinst, der Pace ist einfach anders, ne?
Genau, es ist komplett anders. Man erwartet irgendwie so den, man kennt Saul Goodman ja aus Breaking Bad so als den total abgezockten Arschloch-Anwalt quasi und bei Better Call Saul sieht man halt die Geschichte, wie es dazu kam oder wie er dazu geworden ist und es fängt halt komplett langsam an, also langsam ganz, ganz anders. Er ist irgendwie der Gute, der Rechtschaffende, er nennt sich auch noch gar nicht Saul Goodman, sondern unter seinem normalen Namen. Es geht irgendwie um die Geschichte seines Bruders, der eine Anwaltskanzlei hatte. So nach und nach trifft man Charaktere aus Breaking Bad, aber die werden sehr langsam eingeführt und die gesamte Serie ist deutlich langsamer als Breaking Bad.
Ja, und das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich hätte mir an manchen Punkten gewünscht, ein wenig schneller.
Also ich bin durch das viele Bahnfahren jetzt irgendwo Mitte, zweite Staffel und ist doch eigentlich ganz gut. Also kann man ganz gut gucken, finde ich.
Doch, da sind geniale Szenen drin. In einer Szene erklärt er, wie sein Leben so aus der Bahn geriet. Und ich will das nicht, aber er erzählt das bei einem Bingo-Spiel und ich habe Tränen gelacht. Die Darstellung des Hauptdarstellers Bob Odenkirk ist so gut, wie er das spielt. Wie er dieses langsame Abgleiten in so eine Unseriösität und so ein,
ja, man,
das ist wirklich toll gemacht.
Man sieht auch, dass es nicht irgendwie so ein Ereignis war, wo er so abgestürzt ist, sondern so nach und nach, so graduell, immer langsam, also langsam abgerutscht. Ich finde es auch sehr, sehr gut gemacht. Mittlerweile 4 Staffeln, glaube ich.
4 Staffeln? Echt? Ja. Gibt's schon so viel?
Ja,
ich glaube auch, sogar hier, Dings kommt irgendwann vor, ne? Mr. Polos Hermanos, ne? Der, wie heißt der nochmal? Der Bösewicht aus Breaking Bad.
Ich weiß, wie du meinst.
Gott, wie heißt er? Gottes Namen. Gustavo ja. Frink, natürlich. Ja, genau. Gus.
Wenn ich das
auch eine der besten Serienfiguren aller Zeiten.
Staffel
eine
3.
Der besten Serienfiguren aller Zeiten, Gustavo Frink. Also ich wusste zwar irgendwie, was kommt, als er eingeführt wird, weil ich schon gedacht habe, okay, das ist zu. Ne? Also als die Figur damals bei der Serie auftauchte, wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt mit dem überhaupt nicht.
Ja.
Aber trotzdem mega geil erzählt.
Ja.
Also richtig, richtig toll. Reini, wollen wir die Menschen jetzt mit diesen wirklich tollen Empfehlungen alleine lassen?
Ja,
nachdem wir letzte Woche mit dem Film Der Mann, die die Welt rettet, verwöhnt haben, geben wir ihnen jetzt mal ein bisschen Trash zum Gucken.
Ja, jetzt ordentliche Sachen, ne?
Wir danken euch für euer... Ach so, das wollte ich noch sagen. Reini, nächste Woche bin ich ja wieder auf Tour, ne? Das wusstest du gar nicht.
Nein.
Aber du besuchst mich ja in Mannheim.
Oh ja, stimmt. Ich bin...
Wenn ihr mal den Reini treffen wollt, dann kostet euch das nur eine Eintrittskarte zu meiner Show. Ihr könnt auch draußen warten. Ihr kommt nämlich die Karte zur Show, wartet draußen, bis der Reini rauskommt. Dann könnt ihr Fotos mit ihm machen. Der ist jetzt frisch operiert. Der ist gerade aus Rio de Janeiro zurück. Hat sich den Arsch machen, die Brüste.
Ich bin aus Thailand zurück und bin mit Thai Curry fett gefressen. Weil wenn die Thai-Küche eins ist, nicht ist, dann kalorienarm.
Wirklich?
Ja, es geht gar nicht. Also die Köche,
also Erdnusssoßen und so, ne?
Nee, auch in den meisten Curries ist irgendwie so Kokoszucker und sonstiges drin. Also und allein Kokosmilch ohne Ende, ne? Also kalorienarm ist anders.
Aber Reini, du bist doch nicht etwa dick geworden, mein kleiner Hase.
Ach, reden wir da nicht drüber. Wann bist du im Kapitol? Am Freitag.
Am 15.3., am Freitag. Es ist nur noch 6 Tage hin. Dann bin ich im Kapitol in Mannheim.
Um
am nächsten
Uhr?
Tag bin ich im Club. Ich um 20 Uhr, wie immer. Der Basti kommt nur um 20 Uhr. Dann am nächsten Tag bin ich in Frankfurt in der Jahrhunderthalle.
Ah, Jahrhunderthalle, Club?
Club, oder? Wo du auch schon aufgetreten bist.
Ja, das ist schön.
Aber im Gegensatz zu dir ist auch das nicht ausverkauft. Irgendwie laufen unsere Karrieren diametral zueinander.
Ja, du machst halt mehr als ich, und ich mach das noch mit jemand anders zusammen, der halt Ahnung hat.
Das ist der Vorteil. Du musst die Kohle teilen, ich nicht.
Ja, das.
Obwohl eigentlich schon. Wenn ich abends nach Hause komme, muss ich bei meiner Frau alles abgeben.
Gib
mir dann links und rechts eine runter und dann muss ich ihr das Geld geben und dann muss ich mich wieder unter die Treppe legen, wie Harry Potter.
Wenn du die Leute in der Jahrhunderthalle Club nervös machen möchtest, machen Feuerzeug auf der Bühne an. Du musst da wahrscheinlich die ganze Zeit auf Knien über die Bühne rutschen, weil die Decke ungefähr an 1,80 Meter hoch ist oder so.
Ist der niedrigste Saal, in dem ich hier gespielt habe.
Und
ich bin da ja schon aufgetreten.
Die Decke ist aus Plastik.
Alter, das ist ein Dings, das ist eine ehemalige Bar, ne? Das ist eine richtig coole Bar.
Ja, ich weiß, ist hinter der Bühne, ist so eine, sieht man die auch. Das, ja.
Und das Lustige ist, die Stimmung da ist aber richtig gut. Ich habe auch gedacht, oh, das ist schwierig zu spielen, weil die Leute so wahnsinnig gedrängt sind und so. Stimmung ist aber super.
Ja, für uns war die Location.
Ja, weil ihr für das, was ihr macht mit Experimenten, ist natürlich hart scheiße.
Ja, und wir haben halt eine Präsentation. Also du stehst halt auf der Bühne und redest, wir machen ja eher einen Vortrag mit einer Präsentation und so. Und da ist halt nicht genug Platz für eine ordentliche Präsentation hinter der Bühne. Das heißt, es steht jeweils so ein Rückprojektionsding rechts und links neben der Bühne. Das heißt, während du den Vortrag hältst, kannst du deine Folien selber nicht sehen. Und das ist manchmal ein bisschen kacke.
Ah, okay. Ich mache ja ohne Folien.
Ja.
Das letzte Mal, dass ich da war, hat eine Frau einen epileptischen Anfall bekommen im Publikum. Das war ziemlich krass, weil jemand zu mir kam von der Technik und sagte, wir müssen unterbrechen. Und ich dachte, weil nebenan gerade Bülent Ceylan stattfand in der Riesenhalle, dass da ein Terroranschlag oder so war.
Ach Gott.
Weil wirklich in meiner Branche mittlerweile das so ist, dass wenn der Techniker sagt, wir müssen unterbrechen, dann ist wirklich die erste traurige Reaktion ist, es ist irgendwas Schlimmes passiert, abseits des Publikums. Ja. Weil das ja leider auch nicht nur in dem Bataclan hier, als Olli und Jan ihren Weihnachtszirkus aufgezeichnet haben in Berlin damals, da ist der Mensch da auf den Breitenscheider Platz gefahren, hat die Menschen überfahren. Also es ist wirklich vorstellbar, dass sowas passiert. Aber bei mir hatte eine Frau einen epileptischen Anfall, ich habe dann unterbrochen, zum Glück ging es ihr dann wieder gut. Aber dann kam halt der Krankenwagen und so. Deswegen werde ich diese Show nie vergessen. Das hoffe ich mal, dass es diesmal nicht so sein wird. Und dass sie vielleicht wieder da ist und Spaß haben wird. Und du bist ja auch da. Also du bist in Mannheim. Du bist nicht in Frankfurt.
Ich bin in Mannheim. Nein, in Frankfurt bin ich nicht, aber in Mannheim werde ich
und
dabei sein.
Am nächsten Tag bin ich in Gießen. Da war ich noch nie.
Ich bin nie in Gießen gewesen. Gießen, war ich mal in Gießen?
17.3. bin ich in Gießen.
Was für eine Lokalität in Gießen?
Oh, ich weiß nicht.
Weißt du das?
Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie so.
Was zur Hölle habe ich denn in Gießen gemacht? Aber ich habe da in der Nähe mal gewohnt. Das war's.
Ja, Rani, ist schon schön, wie du dein Leben, wie du dein Leben im Griff hast, ne?
Ja, ist super.
Beeindruckend.
Wo sollen die Leute hinkommen? Wo gibt's noch die meisten Karten?
Überall.
Ah, okay.
Die sollen einfach kommen. Ich freue mich, das wird nett werden.
Ja, ich freue mich auch drauf. Vielleicht gehen wir danach noch irgendwo ein Bier trinken.
Ach, Reini, du und ich, wir gehen natürlich noch ein Bier trinken.
Das hoffe ich doch.
Wir suchen mal richtig raus, was im Nachtleben von Mannheim so los ist. Und dann starten wir mal richtig an, du und ich.
Mannheim ist übrigens, bevor wir jetzt langsam wirklich zum Ende kommen, Mannheim ist eine Stadt, wo die Innenstadt keine Straßennamen hat, sondern Nummern. Das ist so schachfeldmäßig. Also du wohnst dann irgendwie nicht in der So-und-So-Straße, sondern A13.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Das,
warum?
Ich meine, das war Mannheim. Das, historisch.
Okay. Ich weiß, dass in Tokio gibt es keine Hausnummern. Das hat mir mal jemand erzählt. Da steht nicht an dem Haus so und so irgendwie Nummer irgendwas. Ich habe keinen Schimmer, wie der Postbote da klarkommt. Ich weiß es nicht. Es gibt in Japan oder in Tokio keine Hausnummern. Also wurde mir erzählt, wenn das stimmt, Schreibt mal in die Kommentare, wenn es nicht stimmt, dann habe ich mich geirrt, aber ich habe es wirklich letztens erzählt bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Bei Tokio weiß ich nicht, da stelle ich es mir auch schwierig vor, aber in Bhubaneswar, wo wir waren, in Indien, da gibt es auch keine Hausnummern oder so. Da gibt es halt Straßennamen und dann weiß man schon, wo derjenige da wohnt.
Das ist irgendwie eine bittere Message an die Stadt. Ihr seid so klein, wir müssen euch keine Nummern geben. Ich weiß, wo der Heiner wohnt.
Ja, klein, also ne, was man in Indien halt so kleine Stadt nennt, ne?
Ja, aber wenn das keine kleine Stadt ist, wie machen die das denn dann ohne Hausnummern?
Keine Ahnung.
Inder, halt Inder. Okay, die wissen schon, wie es geht.
Ich habe keine Ahnung, warte mal. Bhubaneswar hat 858.000 Einwohner.
2011 was? Gehabt. Auf Deutsch ist es einfach mal fast so groß wie, also ist es größer als 95% aller deutschen Städte.
Ja, genau.
Bhubaneswar. Klingt überhaupt nicht indisch. Klingt so rumänisch oder so.
Ja, doch. Das ist ganz, ganz weit im Osten von Indien. Also an der Küste liegt das. Hauptstadt des ostindischen Bundesstaates Odisha.
Ach, Odisha, natürlich. Reini, du hast schon die Welt gesehen. Du bist Kosmopoliten, Reini. Das ist einfach unfassbar. Ja. Reini, zeig mir deine Welt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Kommt gut zur Kirche. Kommt gut aus der Kirche wieder nach Hause. Geht gar nicht erst zur Kirche. Macht, was immer ihr wollt. Genießt diesen Podcast. Schreibt uns. Wir freuen uns. Und wir haben euch alle lieb.
Macht's gut.